Ich zitiere aus dem Roman Liebe von Thomas Hettje. Ich liebe dich. Wie seltsam es ist, das zu sagen. Man kann keinen Grund nennen. Ich liebe dich, weil ich dich liebe. Und die Antwort muss zwingend dieselbe Form haben. Ich liebe dich auch. Was ist das? Eine Verschwörung von Zweien im Geheimen? Eine Beschwörung ist dieser Satz. Er bittet etwas herbei. Er verbindet sich mit der Welt. Er schlägt einen Kreis. Ist Magie. Zitat Ende. Max liebt Anna und Anna liebt Max. Aber was ist das, was die beiden so magisch verbindet? Was also ist die Liebe? Diese große Frage stellt der Autor Thomas Hettje in seinem neuen Roman. Guten Tag, Herr Hettje.
Schönen guten Tag.
Was hat Sie denn daran gereizt, einen Roman über die Liebe zu schreiben? Das ist ja ein Riesenkapitel.
Das Thema ist ein Thema, was man wirklich aufgreift aus eigener Befindlichkeit, glaube ich. Natürlich ist seine eigene Liebe der Ausgangspunkt gewesen dieses Romans, der Versuch, selber zu verstehen, was mir geschehen ist und das in Worte zu bringen.
Ist ein Schreck, der einem in die Glieder fährt, wenn man sich verliebt, weil man es nicht unter Kontrolle hat, oder?
Immer wieder. Aber das Besondere bei mich war jetzt, sagen, in diesem, das ist auch das Setting des Buches, was ist denn die Liebe, wenn man nicht mehr so ganz jung ist? Also sagen, ich bin jetzt ja auch schon über 60 und ändert sich eigentlich etwas, wenn wir uns verlieben? Jeder kennt die Liebe von Pubertierenden, die erste Liebe, das Herzklopfen, das erste Mädchen, der erste Kuss und so. Aber was ist denn, wenn man schon ein Leben hinter sich hat? Wenn man schon eine Ehe hinter sich hat, wenn man Kinder hat, wenn man ganz viele Erfahrungen dazwischen stehen, hindert das die Liebe? Macht das irgendwie skeptisch? Macht das vielleicht irgendwie unsicher, macht das vorsichtig. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, war, nein, es ändert nichts. Die Liebe ist genauso frisch und genauso unbedingt und genauso atemberaubend wie mit 15. Nur schwingt eben dieses ganze geliebte Leben mit. Und das wollte ich gerne erzählen, wie das zusammengeht. Diese vollkommene Unbedingtheit, ich weiß, ich muss jetzt mein ganzes Sein auf diesen anderen Menschen stürzen, sozusagen, weil der mein Glück bedeutet. Und zugleich weiß ich, dass das Unsinn ist. Das zu erzählen, war der Ansatzpunkt des Romans.
Genau, das ist das Besondere an Ihrem Roman. Es sind nämlich nicht Romeo und Julia, Lotte und Werther, junge Verliebte, sondern zwei 60-Jährige, die sich da verlieben. Wie Sie sagten, ich habe das Gefühl, da ist man doch gar nicht mehr so unschuldig, wie man ist, wenn man 16 ist, oder?
Meine Empfindung ist, dass sich dabei aber eine andere, nicht Unschuld, aber eine andere Unbedingtheit einstellt über die Tatsache, dass man die Endlichkeit des eigenen Lebens versteht. Wissen Sie, wenn man sich mit 15 verliebt, hat man das Gefühl, das soll für immer sein. Aber zugleich weiß man natürlich, danach ist noch Zeit für ganz viele andere Lieben. Wenn man sich mit 60 verliebt, weiß man, oh, das ist vielleicht die letzte Möglichkeit, an diesem wunderbaren Gefühl teilzuhaben. Und das gibt dem eine ganz neue Verbindlichkeit und Emphase. Und das schien mir doch sehr besonders zu sein. Und ich fand es auch vor allem, das wollte ich auch miterzählen, eine große Befriedigung und Genugtuung, dass eben das möglich ist. Dass wir sagen, obwohl wir eben diese ganzen Wunden und Narben haben in unserem Kopf, in unserem Körper, dass wir dennoch uns mit Herzklopfen einem Menschen zuwenden können, als sei der, als der Erste, dem wir begegnen.
In Ihrem Roman ist Max Okularist. Das ist was Besonderes. Was ist das und warum haben Sie ihm diesen Beruf gegeben?
Okularisten verfertigen Kunstaugen, also Augen für Menschen, die denen ein Auge fehlt. Also ehrlich gesagt, den Beruf von literarischen Figuren, das ist auch immer so ein bisschen eine Freude, etwas Neues zu entdecken für mich. Und ich kannte das natürlich selber vorher auch nicht. Und die Liebe hat viel mit den Augen zu tun. Wir Blicke, das Anschauen, das Begehren läuft über den Blick, meiner Ansicht nach. Und deshalb fand ich das eine schöne Idee, mich damit zu beschäftigen und ihm diesen Beruf zu geben, der so ein bisschen einerseits was ganz Handwerkliches hat, zum anderen aber natürlich eine sehr feine Ausbildung bedeutet und ein sehr Kunstverständnis. Insofern ist es eine Person, die zwischen dem Handwerk und der Kunst steht, die so reflektiert, also auch ganz praktisch ist. Das passt zu meinem Max.
Und hat natürlich auch viele historische Anspielungen. Die Augen, jemandem Sand in die Augen streuen, die Blicke, das spielt eine große Rolle. Man muss automatisch an den Sandmann denken von E.T.A. Hoffmann, an diese Erzählung.
Ja, die natürlich auch eine Rolle spielt im Roman. Es gibt ja die Hoffmanns Erzählungen kommen vor. Mein Paar geht in die Oper, guckt sich das an. Und den Sandmann fand ich immer eine ganz faszinierende Geschichte. Da geht es ja und das Unheimliche von Augen, dass jemand sich eben blind vor Liebe, jemand verliebt, der eigentlich kein Mensch ist. Und das ist ja eine Frage, die wir uns auch immer stellen. Bin ich blind? Wieso ist dieser Mensch jetzt anscheinend der Mensch, der für mich der Lebensmensch sein soll? Wem verdankt sich diese Empfindung? Es ist keine Empfindung sein, die aus dem Rationalen kommt, sondern die kommt ja aus einem, ich mache die Augen zu und vertraue etwas. Der Sandmann ist natürlich auch eine Geschichte über das Unheimliche. Es gibt einen schönen Aufsatz von Sigmund Freud über den Sandmann. Was ist heimlich, was ist unheimlich, was ist verborgen, was macht uns Angst? Und die Liebe ist ja nicht nur das Gefühl des Glücks und der Erfüllung. Die Liebe ist ja auch ein Gefühl, was mit Angst, Unsicherheit und der Empfindung verbunden ist, den Boden an den Füßen zu verlieren. All das spielt da eine Rolle und deshalb fand ich auch die Augen ein ganz schönes Motiv.
Dopamin, Serotonin, Oxytocin. Ist die große Liebe im Wesentlichen nicht ein Phänomen des Hirnstoffwechsels?
Unbedingt, natürlich. Das ist ein Freund meines Helden, der ihm das vorhält, weil er natürlich Sorgen macht um meinen Max, dass er sich jetzt in hohen Jahren so verrennt und sagt, naja, das geht auch wieder vorbei. Das kannst du jetzt bitte genießen, aber das endet auch wieder nach einem halben Jahr bis einem Jahr. Und das kennen wir ja auch, dass sich so eine Verliebtheit dann wieder beruhigt und dann in einen anderen Zustand übergeht. Aus der Verliebtheit wird die Liebe etwas Beständiges, etwas weniger Loderndes, weniger Leidenschaftliches. Und das ist dann vielleicht tragfähig für ein Leben. Aber es gibt eben, und das ist die These des Romans, es gibt die große Liebe. Das, was wir alle sagen als Phantasma mindestens kennen. Es gibt dieses Gefühl, das ist der Mensch meines Lebens. Und das ist etwas anderes. Dann verliert sich nämlich dieses lodernde Gefühl nicht, sondern bleibt auf eine gewisse Weise erhalten. Daran glaube ich und das wollte ich gerne erzählen.
Der Tod spielt in Ihrem Roman auch eine große Rolle. Liebe und Tod. Kann die Liebe dem Trennenden vom Leben, den der Tod ja auch hat, etwas entgegensetzen, etwa Ewigkeit erleben lassen?
Naja, die Ewigkeit im Augenblick kennen wir aus der Liebe oder den sexuellen Erfüllung als den kleinen Tod kennt man aus dem Französischen. Das ist natürlich immer da. Also diese Sehnsucht nach dem Nicht-Endenden, die haben wir, glaube ich, deshalb in uns, weil wir diese Erfahrung machen, weil wir Glückserfahrungen im Moment machen, von denen wir nicht nur wollen, dass sie nicht enden, sondern denen wir auch in dem Augenblick empfinden, dass sie endlos sind. Und ich glaube, das ist ein ganz tiefer menschlicher Antrieb. Das ist auch Teil unserer Menschlichkeit. Wir wenden uns Menschen nicht zu, weil wir von den anderen etwas erwarten wollen, sondern wir wenden sie uns dem anderen Menschen zu, weil wir wissen, dass der andere Mensch unsere Möglichkeit ist, sozusagen eine Art von Ewigkeit zu empfinden und eine Dauer zu empfinden. Und das ist was zutiefst Menschliches, glaube ich, in der Liebe.
Und auch ein bisschen was Paradiesisches, wenn man über den Tod hinausdenkt. Das kommt in Ihrem Roman auch vor in Form eines Grabsteins im römisch-germanischen Museum. Da ist ein Grabstein und auffällig an diesen Grabsteinen sind, dass sie keine Paradiesbilder, keine Jenseitsbilder zeigen, wie vielleicht im späten Mittelalter, sondern da ist was anderes zu sehen.
Ja, wir sind ja hier in Köln und ich interessiere mich immer schon lange sehr, sehr für die Spätantike. Und das Christentum kommt, das kennen wir ja. Dann sind sagen die Trostbilder sind für uns das Kreuz und der Engel und so solche Dinge. Und die Antike hatte das ja nicht. In der Antike ist der Himmel leer. Es gibt die Toten, man ist tot, man geht ins Totenreich. Aber man hat deshalb keine Ewigkeit. Man ist so lange ewig, solange jemand von einem spricht. Das ist die antike Vorstellung von Überdauern des Todes. Und deshalb sind diese antiken Grabsteine erstmal für den Christen ungewöhnlich, weil uns fehlt das tröstliche Kreuz. Aber dann sehen wir auf vielen Grabsteinen, das kann man hier in Köln sehr schön sehen, eben, dass da einer trauert um den anderen. Einer muss weggehen, das wird dargestellt und der andere bleibt zurück. Und es geben sie nochmal die Hand und verabschieden sich voneinander. Ehepaare zum Beispiel. Und das hat was wahnsinnig, finde ich, Trauriges und Schönes und Beruhigendes, dass da jemand eben um jemanden trauert. Insofern wieder die Liebe als das, was sozusagen den Anteil an der Ewigkeit uns hat.
Sie zitieren in Ihrem Roman da auch den Philosophen Hegel, der über die Liebe schreibt, das Sterbliche hat den Charakter der Trennbarkeit abgelegt und ein Keim der Unsterblichkeit, ein Keim des ewig sich aus sich Entwickelnden und Zeugenden, ein Lebendiges ist geworden. Das Vereinigte trennt sich nicht wieder, die Gottheit hat gewirkt, erschaffen. Zitat Ende. Ist das der Lebensatem, den Gott oder wie immer wir das Größere auch nennen mögen, uns einhaucht? Ihr Liebespaar findet sich ja auch im Einklang des Atmens.
Ich muss sagen, diese Hegel-Texte über die Liebe haben mich also bei der Recherche, habe ich die erst mal kennengelernt, sehr ergriffen, weil die wunderschön sind und vor allem von dem ganz jungen, blutjungen 23-jährigen Hegel geschrieben sind. Aber ehrlich gesagt, der zentrale Satz ist für mich nicht der, den Sie zitierten mit Gott, sondern der zentrale Satz ist der, das Liebende füreinander etwas an keiner Stelle Totes sind. Hegel besteht darauf, und das kommt in dem Satz auch vor, aber der zentral ist, in der Liebe geht es um Leben. In allen Verhältnissen stoßen wir an Totes. Und Totes ist etwas, was nicht weiterträgt, was eben nicht Veränderung in sich birgt für Hegel im Sinne als Dialektiker. Aber die Liebe, wenn wir das Tote aus uns selber quasi ausscheiden in der Liebe und uns nur von allen Seiten Lebendige sind, sagt er, dann wirkt eben die Gottheit, weil dann kein Ende mehr da ist, sondern die Lebenskraft, die sozusagen sich frei entfalten kann. Insofern ist das natürlich ein christlicher und also ein christlicher Moment dabei, aber es ist auch eine ganz tiefer Glaube an die Lebenskraft selbst.
Und da spielt die Körperlichkeit, die Zärtlichkeit auch eine Rolle in diesem Begriff des sich miteinander Begegnens im Leben.
Ja, natürlich kann man kein Buch über die Liebe schreiben ohne Sexualität, und es ist zugleich natürlich die größte Schwierigkeit. Es ist wahnsinnig schwer, finde ich, unkitschig und unpeinlich über Sexualität zu schreiben und über Begehren zu schreiben. Ich hoffe mal, dass es mir halbwegs gelungen ist.
Im Hintergrund schimmert aber auch die Tradition, das Abendland mit herum, wenn ich daran denke, dass sie in ein Pfarrhaus einziehen und der Weg führt direkt zum Friedhof, wenn man das Pfarrhaus verlässt. Und Anna denkt manchmal darüber nach, ob es Gott nicht doch gäbe. Also die Ewigkeit spielt eine große Rolle. Eine klare Grenze zum magisch-mystischen gibt es in ihrem Roman nicht.
Sie haben natürlich recht. Also ich meine, das ist auch der Satz, dass Anna irgendwann sagt, also das ist wirklich der Moment der größten Öffnung gegenüber Max, wo sie wirklich weint und sie erkennt, dass sie beide die große Liebe haben. Und das ist auch schmerzhaft, das ist nicht nur schön. Und da erkennt sie ihm, dass sie manchmal denkt, dass es Gott doch geben könnte. Dieses Buch spricht von Transzendenzerfahrungen, die alle zum religiösen Bereich gehören, die sozusagen das Vorfeld des Religiösen sind, die wir alle kennen. Magische Erfahrungen, Erfahrungen von Ewigkeit, die Angst vor dem Tod. Das sind alles Dinge, Erlebnisse, die jeder Mensch auf der ganzen Welt macht und die sozusagen das Vorfeld bilden, auf dem dann die Vorstellung auf Gottes und einer religiösen Bindung entsteht. Insofern hat dieses Buch die Dimension, es zielt nicht auf Gott, aber es kann ihn auch nicht ausschließen.
Und die Romantik spielt natürlich auch eine Rolle. Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen, nicht? Da schwebt auch immer der Novalis mit im Hintergrund, wenn man ihr Buch liest, oder?
Ja, natürlich. Nur sind wir, glaube ich, eine Romantiker der 2.0 sozusagen, wenn wir Romantiker sind, und haben es nicht mehr so ganz einfach wie Novalis.
Ihr Buch ist ein großer Appell an das Leben und an die Liebe.
Genau.
Das schwarze, riesige Meer des Todes. Wir alle spielen an seinem Strand, auf jenem schmalen Streifen Sand, auf den für eine Weile das Licht der Sonne fällt. Das sind die Schlusssätze in dem Roman Liebe von Thomas Hettje. Ein Roman, der die Frage stellt, was ist die Liebe? Ein Roman über zwei Liebende, die selbst überrascht sind, was die Liebe mit ihnen macht. Ein Roman, der von Wundern und Wunden erzählt. Ein Roman über unser Innerstes. Unbedingt lesen. Das Buch Liebe von Thomas Hettje ist im Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienen. Es hat 165 Seiten und kostet 22 Euro. Vielen Dank.
Danke Ihnen.